Hi Leute, heute nur eine ganz kurze Folge. Ich muss euch was zu dem W.O. Larsen 2021 erzählen und ein paar andere Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Bis gleich.
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Heute ist Sonntag, der 28. August. Wir haben ungefähr 11.30 Uhr. Und das ist Folge 38. Das wird heute eine kurze Folge. Ich wollte ja eigentlich gar keine machen heute. Aber ich habe ein paar Sachen, die mir schon durch den Kopf gehen. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist der Spyro, der hier spielt gerade und alle möglichen Sachen auseinander nimmt. Den seht ihr heute auch auf dem Titelbild. Von dem Spyro hatte ich euch ja schon erzählt. Das ist der Kater aus Zypern, der aus Larnaca, also aus Zypern kommt. Und also auf dem Bild seht ihr, wie er üblicherweise da liegt. Das ist kein besonderer Schnappschuss, sondern das ist die Pose, in der Spyro sich, ich sag mal, so 50% des Tages befindet. Er liegt immer auf dem Rücken auf dem Boden. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kater sich offensichtlich wohlfühlt bei mir. Weil wenn eine Katze ständig ihre ungeschützte Seite zeigt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ein Zeichen, dass sie demjenigen, bei dem sie ist, vertraut. Der Kleine. Und er ist halt noch sehr klein, er ist erst ein Jahr alt und er spielt sehr viel, ist aber dafür nicht so redselig. Also er macht nicht so viele Töne wie viele andere Katzen. Ja, ich will das jetzt hier auch mal ansprechen, weil ich das bisher nur in den Beschreibungen der Videos schriftlich getan habe. Die beiden anderen Katzen, die hier in dem Zimmer, wo ich immer die Podcast-Folgen aufnehme, noch gelebt haben, sind mittlerweile verstorben. Das ist einmal die Mini, die ihr ja alle kennt. Die hatte ja einen Tumor und ist letztendlich, bevor sie wirklich angefangen hat zu leiden, mit unserer Hilfe verstorben. Ich denke, sie hatte einen schönen und schmerzfreien und einfachen Tod und ich denke auch, sie hatte die längste Zeit, also wir waren nicht zu früh, die längste Zeit, die sie noch gut leben konnte, gehabt. Und an der Stelle, wo sie angefangen hat, deutlich zu leiden und Schwierigkeiten zu bekommen, weil die Prognose sowieso in Faust haben, haben wir ihr dann geholfen. Und der Timmy, der 18 Jahre alte Kater, der schon vor einem Jahr von den Tierärzten für tot erklärt worden war, hat noch ein gutes Jahr bei uns gelebt und bei ihm war es auch so, als wir gesehen haben, ihm geht es jetzt wirklich richtig schlecht, haben wir auch ihm geholfen zu sterben und ich denke, dass er wäre sowieso an dem Tag oder am nächsten dann verstorben, hat die Tierärztin auch gesagt. Also das war jetzt auch nicht zu früh und nicht zu spät, dass wir ihm geholfen haben und ja, jetzt ist nur noch der Spyros hier. Wir haben allerdings noch zwei andere Katzen, die aber zu 90% draußen sind und nur ab und zu zum Fressen und vielleicht mal zum Schlafen nach Hause kommen. Ja, aber der Spyro, das ist der, den ihr auf dem Titelbild seht und das ist der kleine Schatz, der jetzt hier in Deutschland seine neue Bleibe gefunden hat und sich offensichtlich sehr wohl fühlt. So, und jetzt zur heutigen Folge. Also ich mache heute keine Jingles oder irgendwelche Abschnitte, weil es nur eine kurze Folge wird, habe ich zumindest vor. Vielleicht rede ich mich auch in Rage und dann dauert es ein bisschen länger, aber ich hatte eigentlich vor, gar keine Folge zu machen, aber dann sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, die ich kurz erzählen wollte. Und ich habe mir auch gedacht, was soll's, lieber eine kurze Folge als gar keine. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber so habe ich mich jetzt einfach mal entschieden. Und das Erste, was ich euch erzählen will, ist der Tabak, den ich ausprobiert habe, den mir der Andi von Andis Pfeifenbazar empfohlen hat. Der W.O. Larsen 2021, der Jahrestabak von 2021. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt, dass man da rankommen kann, aber tatsächlich Tom Darasch in seinem Laden hat ihn da und ich glaube, er hat ihn auch immer noch da. Also man kann da noch bestellen und ich würde wirklich empfehlen, den mal auszuprobieren. Ich habe ja bei Aromaten, wisst ihr ja, so meine Schwierigkeiten. Ne? Normalerweise mag ich Aromaten nicht, weil sie immer dieses merkwürdig künstliche Kaugummi, Fruchtkaugummi-Aroma haben, was mir nicht so liegt. Aber dieser Tabak ist ganz anders. Das ist wirklich ein Tabak, den ich jetzt die ganze Woche, jeden zweiten Tag ausschließlich geraucht habe. Und das will bei mir was heißen. Denn normalerweise schaffe ich einen Aromaten, in Anführungsstrichen, wirklich mal einmal zwischendurch zu rauchen und dann gehe ich wieder zu meinen naturbelassenen Tabaken zurück oder naturnahen Tabaken. Aber diesen Tabak hatte ich überhaupt kein Problem, mehrmals am Tag zu rauchen, weil er ein sehr, sehr, also so, er ist so, wie ich mir einen Dänen vorstelle, ein dänischer Tabak, ja. Das heißt, er ist würzig und schmackhaft, aber halt weich, abgerundet und schön aromatisiert. Und aromatisiert in einer Art und Weise, dass er in keiner Weise künstlich herüberkommt, sondern einfach nur schön abgerundet und rund. Er ist aromatisiert mit Schokolade und Vanille. Und Schokolade von der Sorte eher dunkel, ja, aber nicht komplett bitter. Also so, ja, zartbitter ist schon zu viel. Also dunklere Vollmilchschokolade, würde ich sagen. Kakaoartig eben, ja. Hat mich ein bisschen an die Kakaobohnen erinnert, an die Kakaobohnenverkostung tatsächlich. Und Vanille, aber eine Art Bourbon-Vanille, also so eine dunkle, schwarze Vanille, so eine schwere Vanille. Nicht jetzt so eine Vanillekipfel-Vanille, ja, sondern so eine runde Bourbon-Vanille, wie man den Duft einer frischen Vanilleschote wahrnimmt. So kann man sich das vorstellen. Und das ist auch nur ganz im Hintergrund. Also die Vanille ist wirklich nur da, wenn man sich drauf konzentriert. Und der Tabak ist außerdem gar nicht mal so schwach auf der Brust. Also er ist vom Nikotingehalt immer noch mild, würde ich sagen. Aber er geht schon so ein bisschen in Richtung Medium. Und das ist mir vor allem aufgefallen, als ich ihn mal ohne Filter probiert habe. Ich probiere jetzt immer alle Tabaker auch mal ohne Filter. Und ohne Filter hat er tatsächlich auch so ein bisschen Wumms. Also so ein bisschen spürbares Nikotin. Und ich glaube, er hat mehr Burley als die meisten Aromaten drin. Und der Black Cavendish sieht auch ganz anders aus in der Mixture. Das ist nicht dieser, das ist, glaube ich, nicht so ein billiger Black Cavendish. Das ist ein guter Black Cavendish. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Also nur als Beispiel, ich habe ya mal den Dark Fragrant von Red Trace beschrieben. Der besteht ja fast nur aus Black Cavendish und schmeckt ausgezeichnet. Ja, also ich habe ya meine Meinung gegenüber Black Cavendish völlig verändert. Es kommt immer darauf an, was für ein Black Cavendish da drin ist. Wenn das so ein billiger, typischer Aromaten, dunkelschwarz, verknutzelter Black Cavendish ist, dann ist der auch nicht besonders gut, aber diese Art von Black Cavendish, übrigens auch wie im Devil's Holiday, der ist auch sehr gut, ja, da schmeckt der schon richtig gut. Und das ist ein Tabak, der, wenn man es nicht wüsste, dass er aromatisiert ist, würde man wahrscheinlich sagen, der ist leicht aromatisiert, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ne? Also diese Schokolade hat einen ähnlichen Touch wie manche Latakia-Mischungen. Und Latakia, ich bin immer noch nicht sicher. Ja, also wie einige Latakia-Mischungen, so hat mich ein bisschen erinnert an den Chocolate Flake von Samuel Gawith. Der ist ja auch Latakia-haltig und hat aber eine gewisse Schokoladennote, wo ich mir immer nicht sicher bin, ist das jetzt der Latakia, den ich da schmecke, der so ein bisschen schokoladig rüberkommt, oder ist es Schokoladenaroma? Es ist so an der Grenze. Ja, aber da ist im Rio Larsen 2021 ist kein Latakia drin, kein bisschen, ja. Ist nur Virginia, Burley und Black Cavendish. Typische Aromatenmischung eigentlich, aber eben von der Qualität her höher angesiedelt als, also in meiner Wahrnehmung zum Beispiel irgend so ein Faun-Aromat aus der Auenland-Reihe. Ich mag die ja nicht so gerne. Ich will euch aber da nicht auf die Füße treten. Ich weiß, dass viele von euch die absolut lieben und ich gönne jedem seinen Tabak, den er gerne mag, ja. Aber dieser Tabak ist schon besonders. Dafür, dass es ein Aromat ist, habe ich ihn sehr, sehr viel und sehr regelmäßig geraucht. Und ich habe nicht lange gebraucht, um ein Essen zu finden, was diesen Tabak gut beschreibt. Denn es gibt tatsächlich ein Essen, das vom Aroma sehr nah an diesen Tabak rankommt. Das heißt, es ist nicht nur ein Vergleich, wenn dieser Tabak ein Essen wäre, wäre er, sondern es ist in diesem Fall auch eine sehr, sehr gute Charakterisierung, weil der Tabak tatsächlich danach schmeckt. Und das sind Brownies. Ja? Stellt euch den Tabak einfach vor wie einen schönen, im Kaffee bestellten Brownie. Ja? Einen gut gemachten Brownie. Dieses Aroma hat der Tabak tatsächlich. Ja? In einem Brownie ist auch, glaube ich, Vanille drin. Da ist auch ein bisschen, da ist auf jeden Fall Schokolade drin. Ja, aber diese Art von Schokolade, diese Brownie-Schokolade, das ist genau das, was man in der Nase hat, wenn man diesen Tabak raucht. Also er schmeckt tatsächlich nach Brownie. Das ist auch kurz gefasst die beste Beschreibung, die ich für diesen Tabak liefern kann. Und ich danke Andi nochmal für den Tipp. Hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, diesen Tabak kennenzulernen. Und ich freue mich auch auf die letzten 70 Gramm, die jetzt noch da sind. Den werde ich tatsächlich, glaube ich, ohne Probleme aufrauchen können. Und das ist bei Aromaten bei mir so eine Sache, weil sich mein Aromatenfach eigentlich immer mehr füllt und ich die Tabake nicht leer kriege. Allerdings habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen fleißig weitergeraucht an meinen Tabaken, die so da sind, und habe zum Beispiel den Elwood Nummer 2 mal zu Ende geraucht. Und bin auch bei anderen Aromaten dabei, die so ein bisschen in die Mangel zu nehmen, damit da mal ein bisschen Luft in das Regal kommt. Ja, ich habe mir wirklich vorgenommen, mein Regal mal leer zu rauchen, das heißt leer, aber zumindest leerer zu rauchen, damit ich mal ein bisschen Überblick da reinkriege. Und ich habe schon so ein paar Kandidaten, die als nächstes auf der Liste stehen, die ich leer machen will, den Barbados Blend von Pfeifenhuber, den Nobleman's Mixture von Pfeifenhuber und so weiter. Ich sage euch Bescheid, wenn ich die alle habe, jeweils danach. Ja, genau. Also das zu dem W.O. Larsen 2021. Und ein weiterer Tipp von Andi, dem ich nachgegangen bin, Henrik Kroll. Ich habe Henrik Kroll angeschrieben per E-Mail und habe ihm gesagt, dass ich ohne zeitlichen Druck gerne eine Pfeife von ihm gefertigt bekommen würde. Und habe ihm genau beschrieben, welche. Also ich will im Prinzip eine Dublin haben. Ich habe noch keine Dublin-Pfeife, obwohl ich den Shape eigentlich sehr schön finde. Aber na gut, eine habe ich, aber das ist so eine uralte, die ich mir irgendwann vor 15 Jahren schon gekauft habe von Pfauen. Ach, die ist nicht gerade meine Lieblingspfeife. Ich hätte noch gerne eine richtig schöne Dublin, ja. Also so eine richtig auch vom Holz her und von der Maserung schön gemachte Dublin. Und das habe ich eben, ich habe ihm die Einzelheiten beschrieben, wie ich sie mir vorstelle. Und er hat relativ schnell geantwortet, innerhalb von ein paar Tagen, dass es überhaupt kein Problem ist, weil ich gesagt habe, dass ich sie erst in 2023 haben will. Ich habe ja, wie gesagt, einen Eid geleistet, dieses Jahr keinen Pfeifen und keinen Tabak mehr zu kaufen. Da habe ich mich auch außer den Tabaken von Andi gut dran gehalten. Und ich freue mich einfach auf diese Pfeife von Henrik Kroll, die ich dann Anfang oder Mitte 2023 bekommen werde. Und vom Preis her habe ich ihm eine Range genannt. Hat er auch gesagt, es war auch kein Problem, das kriegen wir hin. Gut. Also, ich bin gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall ein wunderschönes Foto von der Pfeife sehen, wenn sie denn irgendwann da ist. Aber dieses Jahr wird es nicht mehr sein, sondern erst nächstes Jahr. Ja, was ging mir noch durch den Kopf? Mir ging noch durch den Kopf, dass ich den Pfeifenfiltervergleich mir anders vorgestellt hatte, als er jetzt läuft. Aber meine Homies, also meine Freunde, haben, wie erwartet, alle mitgemacht. Und ich sehe auf dem Pfeifenfiltervergleich in dem Google Sheet tatsächlich ein paar interessante Beiträge. Und es sind aber immer noch sehr wenige. Also es gibt so ein paar Leute, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stehe, die auch den Podcast hören. Dazu gehören auch andere YouTuber und andere Blogger. Und die haben mitgemacht. Und irgendwann werde ich vielleicht mal schauen, ob ich mal so eine Art Grafik mache zu den einzelnen Aspekten der Filter, wie die in unterschiedlichen subjektiven Bewertungen abgeschnitten haben. Außerdem habe ich noch von einem Hörer ein paar Pfeifenfilter zugeschickt bekommen, die ich noch gar nicht kenne. Und die heißen Purize. P-U-R-I-Z-E. Habe ich noch nie gesehen. Bin ich auch gespannt drauf. Habe ich aber noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Muss ich noch tun. Und dann irgendwann werde ich mich auch dem 6mm Pfeifenfiltervergleich widmen. Aber wie gesagt, im Moment habe ich nicht ganz so viel Zeit, deswegen liegt das noch so ein bisschen auf Halde. Ja, und dann wollte ich noch was sagen. Und zwar bin ich ja auch in der Facebook-Pfeifenfreunde-Gruppe. Also da gibt es so eine Gruppe, die heißt Pfeifenfreunde auf Facebook oder Pfeifenfreunde. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen, wie sie genau heißt. Kleinen Moment, mache ich nebenbei. Und da werden immer mal auch so von Anfängern, die gerade neu dazukommen und in die Gruppe neu dazukommen, Fragen gestellt. Erstmal, was ich sehr, sehr schön an dieser Facebooks Pfeifenfreunde heißt die Gruppe. Was ich sehr schön an dieser Gruppe finde, ist, dass ich noch nie gesehen habe, dass ein neues Mitglied in der Gruppe in irgendeiner Weise angegriffen wurde. Ja, zum Beispiel, weil er eine Frage stellt, die schon mal gestellt wurde. Das ist ja immer wieder das Thema in so Foren im Internet. Ne, da kommt jemand neu dazu, stellt eine Frage, die jemand anderes schon mal gestellt hatte, und dann wird er erstmal beschimpft, warum er nicht die Suchfunktion benutzt, weil die Frage ja schon gestellt wurde. Es gibt vielleicht den ein oder anderen Hinweis in den Kommentaren. Übrigens, diese Frage wurde schon mal ausführlich behalten. Ich schicke dir mal behandelt. Ich schicke dir mal den Link. Ja, das ist ja auch okay. Aber ich finde es immer so eine Sache, diese Leute dann erstmal so zurechtzuweisen und darauf hinzuweisen, dass sie ja auch suchen können. Ja, ich sag mal so, jemand, der eine Frage stellt, hat die Frage ja auf dem Herzen und möchte für sich selbst eine Antwort. Und natürlich könnte man jetzt hingehen und könnte einfach schauen, hat jemand anderes schon mal eine ähnliche Frage gestellt? Aber erstens ist das natürlich mehr Aufwand. Ja, da muss man suchen und sich mit beschäftigen und so eine Frage ist schneller gestellt. Und zweitens ist es eben nicht die eigene Frage. Und ich kann dann schon verstehen, warum man eine Frage stellt und gerne eine Antwort hätte. Und wenn dann eben ein Hinweis kommt, hier schau mal in den Link rein, bevor wir jetzt alles nochmal hier erzählen, kannst du mal schauen. Ist ja was anderes, als zu sagen, benutzt doch mal die Suchfunktion, du Idiot oder sowas, da teilweise dann auch, also wirklich unter der Gürtellinie in anderen Foren da die Leute beschimpft werden oder auch richtig, ja, du Idiot vielleicht nicht, aber so, ihr wisst schon, was ich meine, so ein Angriff, das findet in dieser Gruppe eigentlich niemals statt. Und das rechne ich dieser Gruppe hoch an. Und der Umgangston ist immer freundlich und angenehm und kameradschaftlich. Und ich habe eigentlich noch nie gesehen, dass jemand so richtig auseinandergenommen wurde. Und das ist in den meisten Foren leider der Fall. Deswegen bin ich immer noch in dieser Gruppe und freue mich, jedes Mal die neuen Beiträge zu lesen. Und das sind halt auch immer mal Fragen dabei, die ich auch selbst ganz interessant finde. Zum Beispiel hat jetzt ein User gefragt, er hat gerade erst mit dem Pfeifrauchen angefangen und hat eine gebrauchte Pfeife bekommen von seinem Großvater. Und diese Pfeife war nach 2 Zügen dicht, schreibt er. Also er hat geschrieben, ich habe die gestopft, habe sie geraucht und nach 2 Zügen war die Pfeife dicht. Die Hinweise, die dann von den anderen Usern kamen, waren alle sehr hilfreich und sehr, sehr gut. Ich habe nur noch mal gedacht, ja, das Wahrscheinlichste ist natürlich, dass er einfach zu fest gestopft hat oder dass ihm irgendwie ein Pfeifenkrümel in den Rauchkanal gekommen ist nach dem zweiten Mal ziehen. Vielleicht hat er zu schnell nachgestopft. Der User, das gibt ja verschiedene Möglichkeiten dafür, aber ich habe auch nochmal gedacht, dass mir das schon auch immer mal wieder mit meinen Pfeifen passiert, dass die einfach nicht richtig ziehen und meistens liegt es daran, dass einfach der Rauchkanal, besonders an der Stelle, wo der Rauchkanal in die Brennkammer übergeht, zugesetzt ist mit Cake. Das geht nämlich ganz schön schnell. Das dauert gar nicht so lange. Das passiert innerhalb von ein paar Wochen, kann das passieren, dass da wirklich einfach der Rauchkanal dicht ist und dann macht es wirklich nicht mehr wirklich viel Spaß, diese Pfeife zu rauchen, weil Rally hat es auch schon mal gesagt in einem von seinen Videos und da spricht er mir aus der Seele, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Pfeife nicht richtig zieht, als wenn man da irgendwie saugt und saugt und saugt und immer so gegen so einen Widerstand anzieht. Das kann ich auch überhaupt nicht leiden, ja. Wenn mir das passiert, ganz ehrlich, ich schraube die auseinander, Nimm das Mundstück ab, auch wenn sie warm ist. Ist noch nie was passiert, mache ich trotzdem. Mach den Pfeifenreiniger in den Rauchkanal, steck ihn einmal bis hinten hindurch und dann zieht sie auch wieder. Ja, oder das kann man auch mit dem Dorn machen übrigens. Ja, meistens ist es nämlich so, dass sich ein kleiner Pfeifentabakkrümel im Rauchkanal verheddert hat und es dann irgendwie quietscht und nicht richtig zieht und blöd ist. Und dann macht das ganze Rauchen keinen Spaß mehr. Man kann natürlich auch, wenn man auf Nummer sicher gehen will, die Pfeife ausgehen lassen, abkühlen lassen, dann das Mundstück abschrauben, dann Pfeifenreiniger durchschieben und oder den Dorn vorsichtig, ja. Und dann kann man weitermachen. Ich persönlich schraube die Pfeife auseinander, wenn sie in Anführungsstrichen heiß ist. So richtig heiß wird sie ja eigentlich nicht bei mir beim Rauchen, aber warm. Und gut, wenn mir, also mir ist noch nie was dabei passiert, ist noch nie ansatzweise irgendwie die Pfeifen zu Schaden gekommen. Sollte mir das irgendwann mal passieren, werde ich davon berichten. Ich mache es so, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, erstmal eine Viertelstunde abkühlen lassen, dann auseinanderbauen, kurz Pfeifenreiniger durchschieben und es geht wieder. Oder wenn ihr ohne Filter raucht, sowieso kein Problem, ja, dann einfach Pfeifenreiniger durchs Mundstück, durch den Holm durch, bis in die Brennkammer, einmal durchziehen, zieht sie wieder wunderbar, ja. Aber es gibt auch ein Instrument, über das ich glaube ich im Podcast selten gesprochen habe, was ich aber wirklich regelmäßig im Einsatz habe, und das ist so ein schöner Pfeifenreamer. Ich kann wirklich nur jedem Pfeifenraucher empfehlen, sich so einen Pfeifenreamer zu kaufen, kostet irgendwie 20 Euro und das ist so ein All-in-One-Instrument. Das, wofür es eigentlich gemacht ist, das Reamen. Also, dass man den Pfeifenkopf innen, die Brennkammer auskratzt und den Cake wegmacht. Also das reicht wirklich aus meiner Erfahrung einmal im Jahr, zumindest wenn man den Pfeifenkopf, wenn man gerade geraucht hat, wenn man die Pfeife reinigt, mit einem zu einem U geformten Pfeifenreiniger einfach so ein bisschen auskratzt. Also ich, was heißt U? Ich knick den einmal in der Hälfte, damit vorne die Spitze, damit da kein Draht ist, sondern dass es weich ist, und gehe einmal nach dem Rauchen so durch die Brennkammer durch und kratze so den Kratzen in Anführungsstrichen, so bürste so die Asche einfach ab, die sich da abgesetzt hat, und dann wird der Cake auch nicht so schnell dick, dann reicht wirklich einmal im Jahr Reamen. Das, was viel entscheidender ist, ist, dass an diesem Reamer ein kleiner Bohrer dran ist oder drin ist vielmehr, den kann man so rausschrauben aus dem Kopfteil, und dieser Bohrer ist hervorragend geeignet, um eben diesen Cake aus dem Rauchkanal einfach mal zwischendurch raus zu bohren, ja. Den benutze ich relativ häufig. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit dem Pfeifenreiniger nicht widerstandslos durch den Rauchkanal. Beobachtet es mal, wenn ihr eine Pfeife 10, 20 Mal geraucht habt, dann kommt der Pfeifenreiniger schon nicht mehr so einfach durch den Rauchkanal durch, und vor allem vorne da, wo der Rauchkanal in die Brennkammer übergeht, der ist oft eine Engstelle. Und da einfach mit dem Bohrer durchgehen, 2-3 Mal drehen und alles ist wieder prima. Und deswegen so ein Reamer sollte, finde ich, es gibt viel Unsinn für Pfeifen, den man gar nicht braucht, aber so ein Reamer sollte jeder bei sich haben, wenn so ein Bohrer mit drin ist, und in den gängigen Reamern ist so ein Bohrer mit drin. Das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben, auch für denjenigen, der die Frage gestellt hat, falls du diese Folge hörst, das ist meine ausführliche Antwort auf deine Frage. Ich habe das nicht in der Facebooks Pfeifenfreunde-Gruppe schriftlich kommentiert, weil andere das schon in dem Sinne getan haben und ich das dann irgendwie überflüssig fand, das nochmal aus meinem Mund zu wiederholen. Ne? Das haben ja andere auch schon geschrieben, dass es daran liegen könnte, und dann habe ich das gelassen. Aber das wäre meine Antwort darauf. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, ist auch ein Thema, was mir in letzter Zeit öfter durch den Kopf gegangen ist, wenn ihr viel Pfeife raucht, also zum Beispiel rauche ich ja am Wochenende auch mal 4-5 Pfeifen am Tag, dann kann das schon ein bisschen anstrengend werden mit der Pfeifenreinigung immer. Ne? Also dann hat man auf einmal 3 Pfeifen da liegen, die gebraucht sind und noch nicht gereinigt, und dann wird es ein bisschen anstrengend manchmal. Also vor allem, wenn man schon länger Pfeife raucht. Und deswegen habe ich es mir so Angewohnheit gemacht, immer bevor ich eine neue Pfeife rauche, reinige ich die, die ich vorher geraucht habe. Wie so ein Ritual. Ne? Bevor, wenn ich den Filter in die Hand nehmen will, denke ich, erstmal die alte Pfeife reinigen. Und das ist so ein kleines Ritual, was dazu beiträgt, dass ich nie irgendwelche gebrauchten Pfeifen in der Wohnung rumfliegen habe, die noch gereinigt werden müssen. Ja, sondern ich habe einfach immer nur eine da liegen, die mache ich sauber, bevor ich die neue anzünde. Ist meine Art, damit umzugehen, kann ich sehr empfehlen. Gut. Ja, und dann noch zum Genussthema für heute. Da habe ich nur einen kleinen Buchtipp für euch. Beziehungsweise eine Buchbesprechung, wenn man es so nennen will, wobei ich noch nicht ganz durch bin mit dem Buch. Das ist Der Kaffeedieb von Tom Hillenbrand. Ich mag ja Kaffee sehr gerne, deswegen hat mich einfach der Titel angesprochen. Das ist außerdem ein historischer Roman und ich kenne mich halt mit Geschichte nur sehr, sehr schlecht aus. Und deswegen lese ich ganz gerne auch mal immer so einen historischen Roman, weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich dadurch in geschichtlichen Sachen etwas mitkriege. Bei diesem Buch allerdings ist es eher so, dass ein enormes geschichtliches Wissen vorausgesetzt wird anscheinend, denn es wird nicht viel zur Geschichte erklärt, sondern es wird mehr so, ja, auf bestehende Strukturen in dieser Zeit. Der Roman spielt 1683 angespielt, sodass man eigentlich die Geschichte schon kennen muss, damit man richtig viel Spaß hat mit dem Roman. Und es gibt noch eine andere Sache, warum er mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, und das ist, dass sehr viele französische Namen auftauchen in diesem Roman. Und von allen Sprachen, außer vielleicht Japanisch oder irgendwas aus dem asiatischen Raum, ist Französisch die Sprache, die mir am wenigsten liegt. Ich kann kein einziges Wort Französisch sprechen. Ja, vielleicht nicht kein einziges Wort, das ist das, was jeder kennt, aber ich habe keine Ahnung von Französisch und ich kann diese Namen irgendwie nicht auseinanderhalten. Ich sehe so einen merkwürdigen französischen Namen, dann auch noch so ein bisschen alt, weil er eben aus dem 17. Jahrhundert ist, und kann den nicht unterscheiden von einem anderen. Also ich kann ihn natürlich schon unterscheiden, wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich mich darauf konzentriere, aber so beim schnellen Lesen fällt es mir echt schwer, die Leute auseinanderzuhalten. Und manchmal frage ich mich, wer ist jetzt eigentlich wer und wer spricht mit wem. Aber trotzdem kriegt man so die Handlung ganz gut mit. Was auf jeden Fall in dem Roman passiert, ist, dass viel Pfeife geraucht wird. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Tatsächlich taucht das Wort Pfeife sehr oft auf. Es wird zwar nicht ausführlich beschrieben, wie jetzt geraucht wird, und keine Hintergründe zum Pfeifrauchen und keine Hintergründe zum Tabak, aber es ist einfach schön, dass viele der Protagonisten immer mal ein Pfeifchen anzünden. Es sind meistens Tonpfeifen, ja, die da geraucht werden. Es wird auch nicht lange drüber geredet, sondern einfach nur bei jeder Gelegenheit, ja, nahm sich seine Turmpfeife rauf, stoppte sie und zündete sie an, und ne, und dann, das ist irgendwie was, was dem Roman so ein bisschen einen Auftrieb verleiht und dafür sorgt, dass ich ihn auch zu Ende lese, weil ganz ehrlich, ich bin, wie gesagt, in geschichtlichen Themen nicht sehr bewandert. Das war eines der schlechtesten Fächer für mich in der Schule. Geschichte hat mich nie wirklich interessiert. Ich bin da nie wirklich hinterhergekommen. Und trotzdem habe ich immer so das Bedürfnis, da so ein bisschen die Lücken zu füllen. Aber mit diesem Roman gelingt es nicht. Wie gesagt, es ist eher Voraussetzung, dass man sich auskennt in der Zeit, damit man wirklich Spaß hat an dem Roman. Trotzdem wollte ich ihn mal erwähnt haben. Der Autor heißt übrigens Tom Hillenbrand, weil ich glaube, dass es viele von euch, gerade wenn man sich geschichtlich ein bisschen auskennt, sehr, sehr interessieren würde und sehr, sehr viel Spaß machen würde, diesen Roman zu lesen. Das vielleicht nur zu dem, und dann noch eine kleine Geschichte. Und zwar wollte ich einfach mal erzählen, dass es manche Institutionen gibt, die man vielleicht unter einem schlechten Stern abgespeichert hat, die aber gar nicht so verkehrt sind. Und zwar ist so eine Institution, zu der man ja nicht so gerne hingeht, normalerweise der TÜV. Ja, also wenn man mit seinem Fahrzeug zum TÜV muss, das ist eher lästig, das ist stressig, das macht keinen Spaß. Da hat man Angst, dass man irgendwie aufgezwungen bekommt, dass man irgendwas reparieren lassen muss und Geld bezahlen muss und dass man Ärger und Schindereien hat damit. Und ich muss auch ehrlich sagen, in der Vergangenheit habe ich den TÜV auch als eine sehr aversive Erfahrung abgespeichert. Ja? Normalerweise kommt man dahin, die Menschen sind ein bisschen von oben herab, spielen sich so ein bisschen auf, sagen einem in so einer komischen Beamtensprache, wo irgendwelche leichten Mängel bestehen oder warum man jetzt bestimmte Sachen machen lassen muss, wo man sich dann manchmal fragt, ist das jetzt wirklich, könntest du mir nicht einfach die Plakette geben und gut, und würdest mir sagen, ich mache das noch und könntest mich damit weiterfahren lassen, ist das wirklich ein Sicherheitsrisiko? Und jetzt habe ich mal eine ganz andere Erfahrung gemacht, denn ich war mit meinem Motorrad beim TÜV und ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach hingefahren. Ne? Ich habe zwar nochmal mit der Hilfe von einem Freund die Kettenspannung etwas nachgespannt, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht, weil ich gedacht habe, es fährt ja, es ist in Ordnung, die Bremsen gehen, es läuft alles, die Lichter gehen alle, was soll da sein? Ja, also fahre ich einfach mal mit meinem Motorrad zum TÜV und hoffe, dass alles okay ist. Es ist ja auch noch nicht so alt, 8 Jahre oder so. Und ist nicht so viel gelaufen, 20.000 Kilometer. Jetzt bin ich also dahin gefahren und da war ein ganz netter, relativ junger Kerl noch, der sich mein Motorrad angeschaut hat. Und die ganze Kontaktaufnahme war schon völlig auf Augenhöhe, ja? Also der war überhaupt nicht von oben herab, sondern total kameradschaftlich nett und hat gesagt, okay, nehmen Sie sich einen Kaffee, setzen Sie sich draußen hin, ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn ich fertig bin. Und dann fuhr er so einmal um die Kurve mit meinem Motorrad, also eine kleine Runde gefahren, kam wieder und sagt, Kann das sein, dass da ein bisschen wenig Luft auf den Reifen ist? Irgendwas stimmt da nicht. Und ich war schon so ein bisschen nervös und dachte, oh, jetzt gibt's Schwierigkeiten, jetzt muss ich irgendwas reparieren lassen. Und ich sage, es kann tatsächlich sein, da habe ich jetzt ein paar Wochen nicht geguckt, vielleicht sogar auch 2 Monate, kann sein. Und es war ja sehr heiß und er sagt, ja, ist kein Problem, ich mache ein bisschen Luft rein, dann gucke ich mal. Da hat er gesagt, ja, so viel hat er jetzt nicht gefehlt. Also ein bisschen was habe ich reingemacht, aber es ist immer noch irgendwas komisch. Ist okay, ich gucke es mir erstmal an. Dann hat er sich mein Motorrad in aller Ruhe angeschaut, hat es auf die Hebebühne gehoben und dann sagte er so, komm so mal her, ich will dir mal was zeigen. Und ich dachte schon, okay, das wird nichts, ich krieg keinen TÜV. Ne? Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Er sagte, schauen Sie sich mal hier die Reifen an. Da ist doch, die sind so komisch huppelig. Wie fährt sich das denn mit dem Motorrad? Fahren Sie gut? Ja, also, oder haben Sie irgendwas gemerkt? Und ich habe gesagt, ja, ich habe in der Tat was gemerkt. Ich habe zu einem Kumpel schon die ganze Zeit gesagt, irgendwie bin ich kipplig unterwegs im Moment. Sagt er, ja, genau, so ging es mir auch. Wenn ich in die Kurven fahre, da stimmt irgendwas nicht. Das ist, als ob man sich in die Kurve legt und auf einmal fällt das Motorrad so in die Kurve rein. Das ist doch ganz unangenehm. Da habe ich gesagt, ja, so geht es mir auch. Ich dachte immer, das liegt an mir. Ich dachte, ich bin vielleicht irgendwie unsicher unterwegs im Motorrad. Sagt er, nein, gucken Sie mal hier. Und dann zeigte mir diese Räder, ne, und die Reifen und die waren völlig verbeult. Also, jetzt nicht krass, aber auf der Hebebühne mit einer Taschenlampe hat man es richtig gut gesehen, dass die Reifen so wellig waren. Und zwar in der Mitte ist so ein Streifen, wo sie glatt sind. Also man fährt ja schon die meiste Zeit einfach geradeaus und auf diesem Streifen war alles okay. Aber da, wo der Reifen in die Rundung übergeht, da waren so wie so Wellen drin. Also symmetrisch auf beiden Seiten. Und dann hat er mir das erklärt, woran das liegen könnte und hat mir empfohlen, mal einen Fahrwerkservice zu machen und hat die Gabel angeschaut, hat gesagt, halten Sie mal hier fest, hier mal gucken, ob die Gabel, die Federung, ja, die ist auch ein bisschen weich eingestellt und so, hat sich richtig Gedanken gemacht und währenddessen macht er die TÜV-Plakette drauf. Und ich sag, kriege ich trotzdem TÜV? Sagt er, ja, 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 das ist ja kein Sicherheitsrisiko, alles in Ordnung, das Motorrad ist okay. Ja, ich habe mir das nur mal angeguckt, weil ich fahre auch selber Motorrad, mir ist das halt aufgefallen und ich glaube, das macht Ihnen mehr Spaß, wenn Sie das mal in Ordnung bringen lassen, da ist irgendwas nicht richtig eingestellt. Ich kenne mich aber jetzt selbst nicht gut genug aus, um sagen zu können, was es ist. Da muss man ein bisschen gewieft sein und dann hat er mir noch gleich einen Menschen gesagt, der sich gut mit Motorrädern auskennt. In Marburg war das alles, ja, das war der TÜV Hessen in Marburg, kann ich ruhig öffentlich sagen, ich war sehr zufrieden. Und der hat mir auch einen Mechaniker in Marburg empfohlen, der sich mit Motorrädern besonders gut auskennt und der mir da vielleicht helfen kann, das Ganze ein bisschen schöner einzustellen und für ein schöneres Fahrerlebnis zu sorgen. Und das wäre ja überhaupt nicht seine Pflicht gewesen. Ja? Also das war ja gar nicht seine Aufgabe. Er sollte ja nur schauen, dass das Motorrad verkehrssicher ist. Und das ist es. Ja? Also ein Sicherheitsrisiko stellt es nicht dar. Es ist halt nur, ja, einschränkend für den Fahrspaß. Und da hat er mich drauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, klasse, vielen Dank. Gut, dass ich hier war, gut, dass ich hier sein musste. Ich hatte ja nicht wirklich eine Wahl. Die 2 Jahre waren ja rum. Aber da wäre ich jetzt selbst gar nicht drauf gekommen. Ich hätte immer gedacht, das liegt an mir. Ja, ich fahre irgendwie schlecht, muss meine Technik verbessern, keine Ahnung. Und letztlich liegt es doch an der Mechanik vom Motorrad. Also ich bin sehr dankbar für den Hinweis und freue mich. Ja, also es lohnt sich, Sachen, die man normalerweise für sich negativ, aversiv bewertet, immer mal wieder neu zu bewerten und zu schauen, ist vielleicht auch was Gutes dran. Weil manchmal ändern sich Dinge im Leben auch zu was Gutem. Und es war schon das letzte Mal beim TÜV so, dass ich die Atmosphäre viel angenehmer und viel weniger von oben herab und viel weniger, ja, nervig und angespannt erlebt habe, als die Jahre davor, auch mit dem Auto das letzte Mal, letztes Jahr, war auch eine schöne Erfahrung. Und vielleicht ist es ja auch nur diese TÜV-Stelle und diese speziellen Leute, aber wie gesagt, ich bin dafür, es wird sehr viel darüber erzählt, wie die Welt schlechter wird und was alles nicht gut läuft bei uns. Und ich bin dafür, immer mal zu erzählen, was sich auch vielleicht zum Guten hin verändert und was auch mal wertzuschätzen ist. Und an dieser Stelle mein herzlicher Dank an TÜV Hessen in Marburg. War eine schöne Erfahrung. Ich werde gleich Montag mal den Mechaniker, den er mir empfohlen hat, anrufen und mal nach einem Termin bitten und werde mir auch gleich mal neue Reifen für mein Motorrad besorgen, weil die sind sowieso langsam fällig. Ja, also die habe ich jetzt 2 Jahre, da brauche ich sowieso wieder neue Reifen und dann macht vielleicht das Fahren sogar wieder noch mehr Spaß hinterher. Also, manchmal lohnt sich's, Dingen eine zweite Chance zu geben, Menschen eine zweite Chance zu geben, muss ich immer wieder feststellen. Und das waren auch im Prinzip schon die Themen, die ich euch heute erzählen wollte. Wie gesagt, eine relativ kurze Folge und in einem Guss. Ich wünsche euch wie immer den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.